Brüder und Schwestern im Herrn, folgt man der aufgeklärten, modernen Wissenschaft, dann ist die Materie ewig. Und da hat es mal diesen Urknall gegeben, da ist der ganze Kram dann auseinandergeflogen. Und dann ist aus dieser Explosion ein wunderschöner Kosmos entstanden. Wer soll sowas glauben? Dass aus Durcheinander und Explosion, dass da Ordnung entstehen könnte. Haben Sie das eigentlich schon mal so bedacht? Naja, und dann entwickelt sich dann alles so und die Geschichte entwickelt sich auch mit viel Leid, Krieg, Mord, Totschlag. Und dann dauert das halt so weiter. Die Hoffnung der Menschen besteht dann scheinbar nur noch in der Hoffnung diplomatischer Kunst von den Politikern, dass man sozusagen die Übel so gering wie möglich hält. Und irgendwann dann sagt die Wissenschaft, in vielen, vielen Milliarden Jahren wird dann die Erde den Wärmetod sterben. So wird das gesagt, mal so grob und pauschal formuliert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade das heutige Fest des Christkönigs stellt uns ein ganz anderes Bild vor Augen. Nämlich das Bild von nicht von dem Ende der Welt, sondern von der Vollendung der Welt. Denn nach christlicher, biblischer Überzeugung ist das Universum und damit auch unsere kleine, unscheinbare Welt innerhalb dieses Universums nichts anderes als eine Kreatur des allweisen, allmächtigen, ewigen Schöpfergottes, der durch seine Allmacht überhaupt etwas, was er nicht selbst ist, ins Dasein gerufen hat. Es werde Licht, es werde und es ward und es werde und es ward und es werde und es ward. Und Paulus wird dann sagen, in Athen, vor den gelehrten Athenern, in ihm leben wir. In ihm, Jesus Christus, dem Christkönig, bewegen wir uns und sind wir. Oh, liebe Brüder und Schwestern, mein Herr, das sind ganz andere Töne. Und die Welt wird nicht zu Ende gehen, die wird nicht irgendwie banal austrudeln, weil sie kaputt gemacht worden ist durch CO2 oder auch durch den Wärmetod, wo immer und wodurch der immer verursacht ist, sondern der die Welt einmal durch seine Allmacht ins Dasein gesetzt hat, durch dieses schöpferische Wort, es werden, der wird auch sagen, Feierabend. Und dann wird er mit großer Macht und Herrlichkeit kommen als der Christkönig und alles vollenden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen Ende und Vollenden? Das ist wichtig, dieser Unterschied. Ende heißt einfach, es ist Schluss, was da mal war, es ist vorbei und das hat auch jetzt dann keine Bedeutung mehr. Nach dem Motto, das Spiel ist aus, was jetzt noch passiert, ist uninteressant. Vollendung heißt, liebe Brüder und Schwestern, dass das, was Gott einmal ins Dasein gesetzt hat, dass das seiner endgültigen Bestimmung unwiderruflich und unerbittlich zugeführt wird. Und das für alle Ewigkeit. Und diese Vollendung der Schöpfung beschreibt der Heiliger Apostel Petrus in seinem ersten Brief als eine neue Erde und einen neuen Himmel, in denen die Gerechtigkeit herrscht. Das ist unsere Perspektive, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das Universum, der Kosmos, wir als Menschen sind keine Zufallsprodukte, sondern wir sind Geschöpfe des Schöpfers, der für seine Schöpfung kein anderes Motiv hatte als die Sehnsucht nach dem Menschen, um dessen Willen er überhaupt das andere geschaffen hat. Es ist allein die Liebe des Schöpfers zu uns Menschen. Könnten wir uns dann auch einmal fragen, aha, ich verdanke meine Existenz der Liebe des Schöpfers, wie steht es denn dann mit meiner Liebe zum Schöpfer? Wie sieht es aus mit meiner Herzensbeziehung zum Christkönig, durch den alles geschaffen ist, im Himmel und auf Erden und unter der Erde? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute wird uns im Evangelium gerade diese Allmacht des Schöpfers unter dem Gesichtspunkt der abschließenden, endgültigen Aufrichtung der göttlichen Gerechtigkeit in allem und über alles berichtet. Gerechtigkeit und Gericht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind Vorstellungen, die der aufgeklärte, moderne Christ ja gar nicht mag. Ja, das ist ja so unerbittlich irgendwie, Gerechtigkeit. Ja, das ist das auch. Da haben wir ja schon längst, ich unterstelle das keinem, aber da muss es auch jeder fragen, die Flucht davor ergriffen, vor der Gerechtigkeit Gottes. Aber die wird uns heute sehr, sehr deutlich vor Augen geführt. In diesem Bild vom jüngsten Gericht, wie wir es ja nennen. Und dieses Bild, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das hat die Menschen zu allen Jahrhunderten, bis sie dann eben so besonders aufgeklärt gescheit geworden sind wie unsere Gesellschaft, hat dieses Bild sehr beschäftigt, hat dieses kommende Ereignis des jüngsten Gerichtes sehr beschäftigt. Denken Sie nur einmal an das Fresko von Michelangelo an der Rückwand der Sixtinischen Kapelle. Dort, an dem Ort, an dem die Kardinäle seit Jahrhunderten die Päpste wählen. Der heilige Papst Johannes der 23., der hat einmal gesagt, dass ihm das nie so tief eingegangen sei, als in diesem Konklave, in dem er zum Papst gewählt wurde. Dieses Bild vom jüngsten Gericht von Michelangelo. Oder nehmen Sie dieses Bild, das ja nun sehr akribisch gezeichnet wird, in der Allerseelen. Sequenz. Die haben wir ja in der modernen Kirche auch schon wegretuschiert, ne? Weil das die Leute so aufregt. Verstehe das gar nicht, liebe Brüder und Schwestern. Ja, die Menschen haben, die Christen jedenfalls, zu allen Jahrhunderten bis auf die heutige Zeit, das jüngste Gericht, fast könnte man sagen, wie ein Damoklesschwert über sich empfunden. Haben empfunden, dass sie einmal Rechenschaft ablegen müssen vor Gott für ihr Leben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wäre denn, wenn Gott kein Gericht abhalten würde? Der moderne Mensch, der würde sich darüber wahrscheinlich freuen, ja. Aber was würde denn das bedeuten für uns Menschen? Das würde doch bedeuten, dass Gott uns gar nicht mehr ernst nimmt, ne? Wie meine ich das? Ja, du bist Mensch, du bist Person. Du bist kein Tier. Ein Tier wird niemals zur Verantwortung gezogen. Ein Tier ist keine Person. Ein Tier hat keine Erkenntnis. Ein Tier hat keinen freien Willen. Aber den hast du, Mensch. Und deswegen musst du verantworten, was du tust. Ja, was du eigentlich schon denkst, was du sagst, was du machst. Das Gericht wegzuretuschieren, die Verantwortung wegzuretuschieren, würde bedeuten, den Menschen sozusagen auf die Stufe des Tieres zu depersonalisieren, sage ich einmal. Ihn so zu behandeln, wie ein Stück Vieh, das ja auch großen Schaden anrichten kann, aber dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. So groß der Schaden auch ist. Wenn also der Mensch von Gott zur Verantwortung gezogen wird, dann, weil Gott ihn als Person, als Abbild Gottes und ihm ähnlich absolut und total ernst nimmt. Wir haben es heute mit einer Zeit zu tun, liebe Brüder und Schwestern, wir können Sie auch mal drüber nachdenken, nach meiner tiefsten Überzeugung. Sich die Menschen ja noch nicht mal mehr selbst ernst nehmen. Solange die irgendwie ihren Vorteil haben, das genügt schon. Schon alles okay. Wer macht sich denn eigentlich noch bewusst, dass er Person ist? Dass er eine solche hohe Würde hat? Wir reden von Menschenwürde, liebe Brüder und Schwestern. Nein, nicht nur Menschenwürde, es gibt sogar auch eine Christenwürde. Von der spricht noch nicht mal komischerweise die Kirche, ne? Das heißt, Freund, weil du diese Würde hast als Person, deswegen bist du verantwortlich. Ich habe dieser Tage gehört, also es soll jetzt wieder einen Wintereinbruch geben. Verantwortlich sei das Tief Niklas, also wir haben jetzt bald den Nikolaus, ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Tief Niklas ist nicht verantwortlich. Das Tief Niklas, das Wetter und die Witterungs- und klimatischen Verhältnisse sind keine Person. Die können nicht zur Verantwortung gezogen werden, auch wenn die enorme Schäden anrichten können, wie wir wissen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ernst nehme ich mich eigentlich selbst? Das ist eine Frage, die ja auch dieses Evangelium heute nahelegt. Und das jüngste Gericht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sagt, Gott spricht letztlich aus, dass es so ist und nicht anders. Und dagegen gibt es keine Berufung. Dagegen gibt es keine Revision, da gibt es keine Verfassungsbeschwerde. Und dieses Urteil wird sofort rechtskräftig und vollziehbar für alle Ewigkeit, um das mal ganz knallhart juristisch-prozessual auf den Punkt zu bringen. Und da macht keiner mehr den Mund auf. Es wäre töricht, auch wenn uns das nicht so angenehm ist zu hören, liebe Brüder und Schwestern, da wegzuschauen. Denn wir können diesem Gericht uns nicht entziehen. Keiner. Sehen Sie, das ist ja gerade auch das Tröstliche an dem Gericht Gottes über die Menschheit. Ja, sogar schon das Gericht Gottes im persönlichen Gericht im Moment seines Todes. Wenn der Mensch stirbt und die Leute sagen dann so, hoffentlich muss er nicht mehr leiden und so weiter, um und weg, da merkst du gar nichts mehr davon. Sie alle kennen diese Denk- und auch diese Ausdrucksweise, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich wünsche Ihnen einen solchen Tod nicht um und weg, sondern dass Sie vorbereitet sind. Denn Sie treten dann in das persönliche Gericht ein. Sie treten vor diesen Christkönig. Das muss jedem klar sein. Ich habe von einer Frau über eine andere Frau hier in Weißkirchen gehört. Als sie starb, sagte diese sterbende Frau: Betet für mich, ich muss ins Gericht. Schauen Sie mal, wie präsent er das war. Und die Frau hat recht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sagte gerade, das ist tröstlich. Wieso denn das? Ich habe schon viele Leute es bedauern gehört, dass also so, gerade jetzt mal um ein Extrembeispiel darauf zu nehmen, oder damit das klar wird, worum es geht, so Leute wie Hitler und die ganzen Nazi-Größen und die da alle die unselige Rollen und in Auschwitz und in Treblinka und in Majdanek und in wo auch immer gespielt haben, dass ich da viele der irdischen Justiz durch Suizid, also durch Selbstmord, entzogen hätten, was ja stimmt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man bedauert den Entzug, Selbstentzug dieser Schwerstverbrecher, dieser Teufel, kann man ja ohne weiteres sagen, der irdischen Justiz. Warum bedauert man das? Warum bedauert man das? Ich bedauere das nicht. Wieso denn nicht? Weil ich das etwa für gut oder richtig halte? Gott bewahre. Aber weil ich überzeugt bin, und das muss jeder auch sein, jeder Christ, zumindest jeder Christ, dass er im Moment seines Todes auch eines Selbstmordes, durch den er sich der irdischen Justiz entzieht, von ihm in Empfang genommen wird. Dass der Christkönig ihn sich sofort vorknöpft, dem er sich durch kein Mittel entziehen kann. Ich könnte das auch auf ein anderes Beispiel anwenden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn man leiden muss, ja, warum leidet man? Wenn ein Hund leidet, spritzt man den tot. Wenn eine Katze leidet, spritzt man sie tot. Und ein Mensch muss leiden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Leiden für einen Menschen ist doch nicht sinnlos. Für einen Hund schon, für eine Katze auch. Das Leiden eines Menschen hat doch den Sinn, er kann es fruchtbar machen, wenn er es ihm aufopfert und mit seinem Leiden vereint. Und wenn er meint, er müsste sich jetzt totspritzen lassen, das sind ja Dinge, Perspektiven, mit denen wir es schon zu tun haben. Ich kann davor nur eindringlich warnen, liebe Brüder und Schwestern, das ist eine ganz schlimme Sünde. Und Sie sind keineswegs nachher ihr Leiden los, sondern sie kommen nur vom Regen in die Traufe. Denn in dem Moment werden sie ihm begegnen. Das muss uns klar sein. Was für eine Torheit zu meinen, ich schleiche mich aus der Welt und alles ist zu Ende. Nein, so banal, so billig macht's nur die moderne Gesellschaft, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber nicht der liebe Gott. Da hat sich keiner dem Gericht entzogen. Und das ist das Gericht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das wirklich zählt. Was ist denn irdische Justiz? Mensch, das ist so ein bisschen ein Trostpflaster im Vergleich zu dem göttlichen Gericht. Wir haben es ja gehört. Weg von mir, ihr Verdammten, in das ewige Feuer. Das will man heute nicht mehr hören. Wer redet denn heute noch von der Hölle, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Ja, mit dem jüngsten Tag gibt es auch kein Fegefeuer mehr. Da gibt es nur noch Himmel und Hölle. Und beides hat miteinander nichts zu tun. Und kommen miteinander nicht mehr irgendwie in Berührung und kommen sich überhaupt nicht ins Gehege. Ich finde das tröstlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und was den Leuten heute so in der modernen Kirche erzählt wird, was denen so gefällt, das ist eine oft, ich unterstelle keinem etwas, ich habe auch keine bestimmte Person, aber ich sage das so pauschal, ist eine grobe Täuschung. Mit einer großen Verantwortung. Der Priester, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, als der amtliche Verkünder, trägt vor dem Christkönig auch die Verantwortung dafür, dass er die ganze, auch die unbequeme Wahrheit den Menschen verkündet. Wie die sich dann entscheiden, das ist ja ihre Sache. Das ist ihre Freiheit. Aber er haftet für Sagen vor seinem Richter. Unerbittlich. Und er haftet auch dann erst recht, wenn er ihnen die Wahrheit, die alle wissen müssen, damit sie sich richtig entscheiden können, verschweigt. Oder die irgendwie beispült oder was weiß ich sonst. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da taucht aber immerhin eine Frage auf. Wenn es also ein persönliches Gericht gibt im Moment des Todes eines Menschen, was soll denn da nochmal das jüngste Gericht, das ja sozusagen einen universalen Charakter hat, nicht nur über die ganze Menschheit, nicht nur über die ganze Welt, sondern über die gesamte Weltgeschichte vom ersten Moment der Schöpfung überhaupt. Alles ist ja da in diesem jüngsten Gericht sozusagen eingefaltet. Muss man da nicht sagen, nee, über dieselbe Sache darf doch nicht zweimal verhandelt werden. Ne? Wie dieser juristische Grundsatz ist, ne bis in idem, nicht zweimal in derselben Sache. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nee, es geht nicht um dieselbe Sache, sondern im Moment des persönlichen Gerichts weiß jeder, auf welcher Seite er dann beim jüngsten Gericht steht. Links oder rechts, bei den Schafen oder bei den Böcken. Da ist schon alles klar. Wenn es der Sinn des jüngsten Gerichtes ist, noch einmal, dass alles und jeder seine Stellung innerhalb der neuen Erde und des neuen Himmels zugewiesen bekommt, innerhalb im Maße, eben wie er nach den Geboten Gottes, sage ich jetzt mal so, gelebt hat oder eben auch nicht. Und dann wird eine universale Gerechtigkeit von Gott aufgerichtet in dem neuen Himmel und der neuen Erde, in der die Gerechtigkeit wohnt, wie Petrus sagt. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in diesem Reich hat alles seinen unveränderlichen, unverrückbaren Platz für alle Ewigkeit. Und zwar entsprechend der Gerechtigkeit. Gott wird jedem Einzelnen und jeder Kleinigkeit Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Eben auch den Verdammten, von denen sehr deutlich, ich sage das noch einmal, im Evangelium heute die Rede ist. Von Hölle zu reden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist nicht eine Erfindung meiner Boshaftigkeit, sondern das ist frohe Botschaft. Evangelium, Sie haben es vorhin gehört. Also es wird eine universale Gerechtigkeit aufgerichtet. Und was ist im Begriff der Gerechtigkeit? Wenn Sie jetzt in die juristische Bibliothek gehen, da können Sie also ganze Regale, rechtsphilosophische Regale da sehen über Gerechtigkeit und auf der Suche nach der Gerechtigkeit und all die Leute, die sich damit beschäftigt haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gerechtigkeit heißt, dass in allem der Wille Gottes verwirklicht ist, bis in alle Ewigkeit. Sonst gar nichts. So einfach ist es. Das kann man natürlich in einer Wissenschaft so nicht formulieren. Warum nicht? Weil die ja atheistisch ist. Da muss ja Gott vor außen vorbleiben. Ne? Du kannst doch in der Wissenschaft nicht mit Gott kommen. Bist du denn vom letzten Jahrhundert oder was? Oder modern ausgedrückt, konservativ. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also das ist der Sinn, wo noch einmal abgeschlossen wird, alles endgültig im Sinne und nach dem Willen des Vaters, der die Welt nach seinem Willen erschaffen hat und sie nach seinem Willen vollenden wird. Es wird nur der Wille Gottes unerbittlich gelten. Und ob der Mensch sich dem fügen will, dazu hat er hier Zeit in seinem Leben auf der Welt bis zu seinem Tod. Das Urteil ist dann gefallen. Wenn wir hören, das heutige Evangelium hören, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist dann Gegenstand genauer hin dieses Evangeliums? Eigentlich nicht so sehr das Urteil selbst als die Begründung, die Urteilsbegründung. Und womit wird in allgemeinster Form beim jüngsten Gericht von Gott das Urteil begründet, sowohl für die eine wie für die andere Seite, ob sie barmherzig waren oder nicht? Denn wenn da konkret gesagt wird, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ich war nackt und obdachlos, ihr habt mir Kleidung gegeben und ein Dach über dem Kopf und so weiter, dann sind das nichts anderes als die Werke der Barmherzigkeit, die die anderen auf der linken Seite eben verweigert haben. Also die Barmherzigkeit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die ist das Mittel der Gerechtigkeit und zur Gerechtigkeit. Sehr interessant, ne? Aber ich muss noch auf einen weiteren wichtigen Gesichtspunkt hinweisen. Ist Ihnen aufgefallen, dass der König sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, nackt und obdachlos und so weiter und so weiter. Und wie antworten jetzt die auf der rechten Seite? Die sagen, was? Wir haben dir zu essen, zu trinken gegeben, sonst gar nicht erinnerlich. Ja? Und wie antworten die auf der linken Seite? Die sagen, was? Was sagst du denn da? Wir haben dir nichts zu tun. Also was fällt dir denn eigentlich ein? Worin unterscheidet sich das? Ganz wesentlich. Die, die sagen, wann haben wir dir denn zu essen gegeben, die auf der rechten Seite, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die sich nicht erinnern, was haben die getan? Die haben es weggegeben. Sie haben es einfach getan. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie machen doch selbst auch die Erfahrung, dass das auch nicht mehr in Ihrem Gedächtnis haftet, was Sie mal aus Liebe wirklich gegeben haben. Was Sie aus Liebe geben, ist doch weg. Auch aus dem Gedächtnis weg. Man gibt doch gern und man fängt doch da nicht an zu zählen und fängt nicht an zu rechnen. Und wo man anfängt zu rechnen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo man anfängt zu zählen, und die Kirche war ja, auch die frühe vorkonziliare Kirche war ja im Zählen, war die ja Weltmeister, ne? wie viele Leute sind in der Kirche, wie groß sind die Kollekte und so weiter. Zählen, zählen, zählen. Das war ja Inbegriff fruchtbarer Pastoral, wie man meinte. Gut. Und die Linken, die haben offenbar Buch geführt. Die können sich genau erinnern an das, was sie machen. Das heißt im Grunde genommen, sie haben es nicht weggegeben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ob ich Barmherzigkeit übe oder ein gutes Werk tue, ganz allgemein gesprochen, bestimmt sich einzig und allein nach meiner Gesinnung. Nur was ich aus Liebe tue, hat Wert vor Gott. Was ich aus Berechnung tue, hat keinen Wert. Man kann das überhaupt nicht deutlich genug sagen. Die Dinge, die sich äußerlich ähnlich sind oder sogar gleichen, können vor Gott einen total gegensätzlichen Wert haben. Sehr wert, darüber nachzudenken. Wichtig, darüber nachzudenken. Das ist das Entscheidende. Wer aus Liebe gibt, der gibt. Weg, der freut sich. Der Liebende freut sich, wenn er dem Geliebten beschenken kann. Wie würde denn eine Mutter Buch führen über das, was sie für ihr Kind tut? Wie würde denn ein guter Vater Buch führen über das, was er für sein Kind tut? Unvorstellbar. Also das ist das ganz Entscheidende, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und da müssen wir uns auch fragen, aus welcher Motivation handle ich und tue ich? Gibt ja die Leute, die sagen, ich habe immer gegeben. Ich habe immer gut gegeben. Es gibt auch Leute, die sagen, ich habe gut gegeben. Das mag alles dahinstehen. Völlig uninteressant. Sondern hast du aus Liebe gegeben? Hast du aus Barmherzigkeit gegeben? Wie sehr steckt das noch in deinem Kopf? Hast du Buch geführt darüber? Oder ist es einfach weggegeben aus Liebe? Weil du gesagt hast, ich mache, was ich kann, bloß aus und habe sogar meine Freude noch daran. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Barmherzigkeit, die echte, wirkliche Barmherzigkeit, die ist dann zugleich Gerechtigkeit. Da löst sich dann dieses Spannungsverhältnis und dieses Gegeneinander-Ausspielen von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit auf, weil ich dann meine Barmherzigkeit, meine gute Tat auch dazu verwende, sozusagen, um den Mangel an Notwendigen bei dem Geliebten, und wenn ich den gar nicht kenne, mit den Möglichkeiten, die ich habe, auszugleichen. Denn Gerechtigkeit heißt ja dann auch, jeder hat, was er zum Leben braucht. Ganz wichtig. Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder das zum Leben hat, was er von Schöpfungswegen aufgrund des Willens des Schöpfers braucht. Wo ich dazu aus Barmherzigkeit beitrage, leiste ich aus Barmherzigkeit einen Dienst zur Gerechtigkeit, und was nachher noch fehlt, das ergänzt und rundet dann der Herr für uns alle zu seiner universalgültigen Gerechtigkeit auf, in seiner Allmacht. Und dann wird es in diesem Reich, dem neuen Himmel, der neuen Erde, erstaunlicherweise keine Barmherzigkeit mehr geben, ne? Schreck was nach. Warum denn nicht? Weil die Barmherzigkeit ein Mittel ist, um Gerechtigkeit zu vollziehen und Gerechtigkeit zu schaffen. Wo aber Gerechtigkeit herrscht, wie in der neuen Schöpfung brauche ich dieses Mittel nicht mehr. Dann ist alles im Lot für jeden und für alles, weil dann Christus, der Christkönig, alles und in allem ist. Amen.